Als der Thienemann Verlag vor ein paar Wochen ankündigte, eine sprachliche Modernisierung der Werke von Ottfried Preußler vorzunehmen und zum Beispiel das Wort Negerlein darin nicht mehr zu verwenden, da ging ein Sturm der Entrüstung durch die Republik von Political Correctness und Gesinnungszensur war die Rede. Ich begrüße jetzt Gertrud Selzer am Telefon von der Dritten Weltaktion Saar. Sie hat sich intensiv mit dem Thema rassistische und koloniale Bilder in Kinderbüchern der letzten, kann man schon sagen, 150 Jahren beschäftigt. Guten Morgen, Frau Selzer.
Ja, guten Morgen.
Die Debatte ist ja durchaus heftig geführt worden und ging quer durch alle Feuilletons dieser Republik. Wie haben Sie denn die Debatte erlebt? Sind Sie froh, dass diese Debatte nun gesellschaftlich angestoßen ist oder waren Sie eher irritiert oder vielleicht auch schockiert davon, wie stark die Ablehnung dieser sprachlichen Modernisierung ausgefallen ist?
Ja, Sie haben es ganz gut ausgedrückt. Ich war tatsächlich erschrocken über dieses reaktionäre Gedankengut oder auch die Ignoranz und Unsensibilität, die sich in dieser Debatte zeigte, auch gerade bei Menschen, wo ich es gar nicht erwartet hätte. Also bei Menschen eigentlich aus dem kulturellen Bereich, wo ich dachte, naja, das Buch wird ja nicht zensiert, es wird auch nicht wirklich inhaltlich verändert, sondern es wird ein rassistischer Begriff, der eindeutig rassistisch ist, eben hinausgenommen und durch einen anderen ersetzt und das auch sehr sensibel, wie der Thienemann Verlag das sicherlich machen wird. Und ich war wirklich absolut entsetzt über diese erschreckende Ignoranz und auch dieses reaktionäre Gedankengut, was da zutage trat.
Wenn man sich mit der Geschichte des Kinderbuchs beschäftigt, dann kommt man um die Abenteuer oder sogenannten Afrika-Romane ja nicht umhin. Gezeichnet wird darin ein koloniales Bild von Afrika. Jetzt kann man sagen, der Kolonialismus hat ja die Kolonien haben in Deutschland ja gar nicht so eine große Rolle gespielt politisch, aber als Sehnsuchtsort anscheinend schon, wenn man sich die Kinderbücher anguckt, oder?
Als Sehnsuchtsort auf jeden Fall. Es gab ja noch wirklich immer Bücher über die deutschen Kolonien, als Deutschland schon lange keine Kolonien mehr hatte. Auch in der NS-Zeit erschienen immer neue Auflagen der klassischen Kolonialliteratur und auch später noch bis weit in die 50er und 60er Jahre hinein, sodass diese traditionellen Bilder, kolonialistischen Bilder oder Afrika-Bilder der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur auch unser kollektives Gedächtnis tatsächlich geprägt haben und tatsächlich auch bis heute handlungs- und deutungsmächtig sind.
Auch heute ist es noch so, wenn man in Kinderbücher reinguckt, da kann man kleine Kinder in Baströckchen sehen oder in Bambushütten, die natürlich nur sehr verzerrt eine Realität wiedergeben. Wie wirkmächtig sind denn diese Bilder von Afrika, die im Kinderbuch gezeichnet werden, heute noch?
Also ich denke, dass sie auf jeden Fall wirkmächtig sind. Also wenn Sie zum Beispiel, ich bin Jahrgang 64, wenn Sie gucken, was ich als Kind gelesen habe, ich hatte zum Beispiel ein Buch zu Hause, das war aus dem Ravensburger Verlag, das hieß Lebendige Geografie. Da ist ganz Afrika als schläfrig und heiß bezeichnet worden und die Europäer haben verschiedene Teile des Landes in Besitz genommen. Aber auch sie konnten Afrika nicht ändern. Also wenn man das alles so sich anguckt, das hat ja auch heute noch Auswirkungen. Wenn Sie zum Beispiel gucken, dass 2006 oder 2007 das ZDF zwei Filme ausgestrahlt hat, wie Afrika Mon Amour oder Momella, eine Farm in Afrika, in den beiden koloniale Klischees sich widerspiegelten und das Bild des unmündigen Afrikaners auch wirklich dort darstellten, zusammen mit einer Kulisse von wilden Tieren.
Deutschland oder das Deutsche Reich hat damals ja auch in seinen Kolonien Krieg geführt, beispielsweise gegen die Herero. Von 80.000 Hereros haben nur 15.000 diesen Vernichtungskrieg überlebt. Welche Rolle spielen denn kriegerische Auseinandersetzungen, die das Deutsche Reich geführt hat, im deutschen Kinderbuch?
Also diese Politik spiegelt sich dann auch im deutschen Kinder- und Jugendbuch. Also zum Beispiel, als der Vernichtungskrieg gegen die Herero begann, wurde das dann auch Gegenstand der Abenteuerbücher für Kinder. Also ganz bekannt war damals Peter Moores Fahrt nach Südwest. Das ist ursprünglich mit einer Auflage von 44.000 Exemplaren erschienen und steigerte sich dann bis Ende des Ersten Weltkriegs auf eine 500.000 und war damit eines der meistgelesenen Jugendbücher der Kaiserzeit. Also das ist ein Buch, was wirklich in einer für die damalige Zeit fürs Kinder- und Jugend auch heute in einer wahnsinnig hohen Auflage gelesen wurde.
Jetzt ist es mit dem Kinderbuch ja so eine eigenartige Sache, denn die, die es lesen, sind ja in der Regel nicht die, die es kaufen. Und die, die es kaufen, sind meistens älter und kaufen dann das, was sie vielleicht selbst schon in ihrer Kindheit oder Jugend gelesen haben. Das heißt, das Kinderbuch hängt immer so ein bisschen hinterher. Dennoch ist es ja so, dass nach dem Ende des Nationalsozialismus zwei deutsche Staaten existieren, die DDR und die BRD. Wie wird denn auf unterschiedliche Art und Weise in diesen beiden Staaten auf das Afrika-Bild im Kinderbuch reagiert?
Ja, in der BRD sind sehr lange Zeit noch diese klassischen kolonialen Abenteuerromane erschienen und es sehr spät andere Sachen. In der DDR gab es sehr früh schon eine Debatte, also es gab bereits Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre tatsächlich andere Bücher, die einfach versucht haben, Kolonialismus oder auch Hunger zu erklären, oder es wurde schon in den Mitte der 50er Jahre ein Buch, was in Afrika spielte, Bestandteil des Lesekanons für den Deutschunterricht. Das war damals jetzt von Ludwig Renn, der Neger Nobi, der dann aber auch den Titel änderte im Laufe dieser Debatte, und zwar einfach nur mehr in Nobi. Das ist auch, war auch ein ganz anderes Buch wie das, was es zur gleichen Zeit in der BRD gab. Nobi war eben eine sehr aktive Person. Er war Held im Kameruner Grasland. Er hatte sich an den politischen, sozialen Auseinandersetzungen beteiligt. Und das war eben zu der gleichen Zeit in der BRD so nicht zu finden. Oder es gab dort auch eine Abenteuerliteratur, da gab es auch eine Debatte über Karl May in der DDR, der wurde beispielsweise von vielen als sehr problematisch empfunden, und dann sind zum Beispiel die Abenteuerbücher von Götz Richter erschienen.
Aber gerade Karl May hat jetzt natürlich auch eine Tradition des edlen Wildens, wo der zwar natürlich primitiv ist, aber dem eher positive Zuschreibungen macht, wenn der vielleicht noch nicht so dem Laster der Zivilisation verfallen ist und ein edles Gemüt hat. Ist denn diese Tradition auch fortgeführt worden?
In den modernen Büchern gibt es schon jetzt immer mal noch mal solche Ansätze, aber das ist nicht so bedeutend. Also bedeutend finde ich einfach, dass zum Beispiel zwischen den Jahren 67 und 77 bei den Büchern über Afrika zum einen Drittel dieser Bücher keine Afrikaner vorkamen, sondern dass Afrika Kulisse für Abenteuer der Weißen war. Also dass es ganz wenige waren, in denen das genau anders war. Oder dass auch bis heute auch in durchaus renommierten Verlagen immer wieder Bücher erscheinen, die, ja, wenn man da genau guckt, die man eigentlich wirklich als rassistisch bezeichnen kann oder die rassistische Tendenzen in sich haben. Und ich glaube, da ist es dann wirklich auch erforderlich, dass man das einfach benennt und einfach sagt, ey Leute, das müsst ihr einfach auch mal verändern. Und das ist das Erfreuliche beim Thienemann Verlag, dass es nun endlich mal passiert ist, dass tatsächlich eine Veränderung stattgefunden hat.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Mit der 68er-Generation wurde ja vieles in Frage gestellt. Eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen NS-Vergangenheit wurde angemahnt. Es wurde aber ja auch sehr, gerade in der Linken, auch sozusagen internationalistisch gedacht und gehandelt. Hat denn das zu einer Veränderung des Kinderbuchs geführt?
Ja, es hat schon zu einer Veränderung des Kinderbuchs geführt. Es gab also ab den 80er Jahren tatsächlich ganz neue, auch andere Kinderbücher, die gab es dann. Die sind auch erschienen, auch wenn es einzelne Entgleisungen gab. Es gab damals auch den Kinderbuchfonds Baobab, der dann auch gezielt Veröffentlichungen aus Afrika selber, also von Autoren aus Afrika oder aus anderen, in anderen Ländern eben förderte, die dann auch veröffentlicht worden sind.
Dennoch, das muss man vielleicht auch selbstkritisch sagen, kann ich für mich auch sagen, ist mein Afrika-Bild, glaube ich, auch sehr, sehr verzerrt. Was würden Sie denn sagen, gibt es heute gute Kinderbücher, die ein differenziertes und modernes Bild von Afrika zeigen?
Ja, also ich denke, man kann tatsächlich, wenn Sie in eine gute Buchhandlung gehen, in der Sie beraten werden, wird mit Sicherheit die Buchhändlerin in der Lage sein oder der Buchhändler in der Lage sein, Ihnen solche Bücher zu zeigen und sie Ihnen vorzustellen. Vor allen Dingen gibt es ja auch sehr viel von afrikanischen Autoren selbst und Autorinnen selbst. Und das ist eben wirklich sehr erfreulich, und das bietet sich dann auch tatsächlich an, um einfach sowas zu lesen, wo Afrika halt eben nicht ein kleines Dorf mit Bambushütten ist, sondern dass in Afrika, was heißt das schon, das ist ein Riesenkontinent, dass eben in einzelnen, dass es eben auch Romane aus Städten gibt, dass es Romane gibt, die eben nicht in dörflicher Kulisse spielen und damit auch ein Verniedlichungssyndrom aufweisen.
Vielleicht als letztes, haben Sie einen ganz konkreten Buchtipp für unsere Hörerinnen und Hörer, wo Sie sagen, das ist ein Kinderbuch, das ich selbst empfehlen kann?
Muss ich mal einen Moment nachdenken. Ich bin Buchhändlerin und ich habe immer ein ganz schlechtes Titelgedächtnis. Ich gehe bei uns in der Buchhandlung ans Regal und ziehe Ihnen eins raus und erzähle Ihnen dann was dazu. Jetzt, es gibt, ich würde Ihnen empfehlen, einfach mal den Katalog des Peter Hammer Verlages zu nehmen und zu gucken, was dort in den letzten 10 Jahren an Bilderbüchern erschienen ist. Da gibt es eine ganze Menge.
Gut, also den Peter Hammer Verlag würden Sie empfehlen als ein Verlag, der ein differenziertes Afrika-Bild.
Ja, es gibt auch wirklich in der Zwischenzeit mehr. Wichtig scheint mir aber tatsächlich nochmal in dieser Debatte, was ich noch, ja, also was mich total genervt hat, war diese Fuchtel der Political Correctness, die da plötzlich ausgepackt wurde. Ich habe so darüber nachgedacht und kam dann eigentlich zu dem Punkt, dass sich da Menschen als Opfer stilisieren, die aber eigentlich genau das aufrechterhalten wollen, nämlich eigentlich ihr eigenes Herrenmenschendenken, ihr eigenes Herrschaftsdenken. Und das fand ich eigentlich jetzt an dieser ganzen Debatte am schlimmsten.
Das sagt Gertrud Selzer. Sie ist aktiv in der Dritten Weltaktion SAR und dort ist schon vor geraumer Zeit, nämlich vor fast 2 Jahren, eine kleine Flugschrift veröffentlicht worden, was das, was wir jetzt gerade mündlich abgehandelt haben, nochmal ausführlicher und auch mit Literatur hinterlegt darlegt, nämlich Afrika-Bilder, Rassismus im deutschen Kinderbuch. Das Ganze könnt ihr auch im Internet finden auf der Homepage der Aktion Dritte Welt SAR. Ich danke erstmal für die Informationen und wünsche einen schönen Tag.